Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen auch der Schriftstellerin und Buchgestalterin Judith Schalanski, die heute bei uns hier zu Gast ist und Marmor, Quecksilber und Nebel mitgebracht hat. Hallo Frau Schalanski, schön, dass Sie da sind.
Hallo, guten Morgen.
Ich dachte, wir führen mal ein kurzes Wettergespräch. Nebel, das ist ja was Sie wahnsinnig gern mögen, habe ich in Ihrem Buch erfahren. Aber hier in Berlin gibt es das eigentlich selten. Vermissen Sie das dann, wenn hier die Sonne so schön scheint?
Ehrlich gesagt ist Nebel etwas, was mich tatsächlich mit der Küste verbindet. Und ich meine, um eine Nebelbildung zu ermöglichen, brauchen wir Wasser. Und ganz ehrlich, so viel hat Berlin ja zumindest innerhalb des S-Bahn-Rings nicht zu bieten. Aber ich glaube, am Müggelsee kann man zum Beispiel oder auch am Sagroer See, denke ich, kann man auch Nebel entdecken.
Und so ein Gespräch, was man noch vor sich hat, hat ja auch erstmal was Nebulöses. Aber gleich begeben wir uns rein und dann wird sich der Nebel hoffentlich lichten. Ein riesiger Marmorblock auf einer Fähre im Thrakischen Meer. Mit diesem weißen Block im Blick spaziert Judith Schalanski quasi hinein in ihr neues Buch und umkreist dann in drei Texten Marmor, Quecksilber und Nebel. So ist auch der Titel ihres neuen Buches, Untertitel Woraus die Welt gemacht ist. Und ich freue mich wirklich, dass wir jetzt über dieses schöne, schön gemachte Buch auch zusammen reden und es erstmal aufschlagen, würde ich sagen. Denn Judith Schalanski, mir fehlen dafür irgendwie die Fachbegriffe. Also können Sie mal beschreiben, wie dieses Buch eigentlich aussieht. Was ist das für ein besonderes Papier und was glitzert da so schön?
Ja, wenn wir das Buch vor Augen haben, dann sehen wir erstmal natürlich einen flachen Block, kann man sagen. Der Buchblock ist ja auch ein Block, einen schmalen Quader. Und dieses Buch sieht eher hell aus, also ähnlich wie dieser weiße Marmorblock am Beginn des Buches. Wir haben aber ein Papier, das eine gewisse Struktur, also da ist etwas, was im Produktionsprozess der Papierherstellung tatsächlich durch Wassertropfen hergestellt wurde. Das heißt, jedes Papier ist anders als das andere. Das ist zwar industriell hergestellt, aber hat insofern doch einen zufälligen Charakter. Und dadurch ist jedes gewissermaßen ein Original, auch wenn man bei einem Buch natürlich von einem Multiple kunsthistorisch sprechen würde. Und also es gibt was da schimmert, kleine Tropfen im Hintergrund. Man kann sich einbilden, dass das eine Art Gestein ist. Vielleicht ist es aber auch was Nebelhaftes. Es ist tatsächlich die Rückseite eines Papiers, was man dann im Vorsatzpapier von vorne sieht. Und da ist die Struktur nochmal deutlicher. Und interessant, dass Sie sagen, die Fachbegriffe. Ich glaube, die Fachbegriffe helfen einem gar nicht. Also es ist klar, dass es ein Papier ist, was eine Struktur aufweist. Wenn man mit der Hand darüber fasst, dann merkt man, dass es da kleine erhabene Stellen gibt. Und es ist im Spektrum zwischen weiß und hellgrau spielt sich die ganze Sache ab. Und insofern haben wir schon zwei Elemente des Titels da auf eine Weise illustriert oder dargestellt. Und dann fehlt natürlich noch das schillernde Quecksilber. Und dafür habe ich einfach eine Prägefolie verwendet, die Silber ist und erstmal so ganz hell scheint und trotzdem genug Kontrast hat, dass man den Titel lesen kann. Und wenn man das in der Sonne, in dem Licht, das Buch hin und her dreht, dann fängt sie aber an, in allen Farben des Regenbogens zu schillern. Also es ist gleichzeitig zurückhaltend und doch auftrumpfend.
Also man merkt schon, Sie sind wirklich eine echte Expertin und auch total begeistert von dem, was Sie da machen. Das ist wirklich ein bibliophiles Buch mit auch einem sehr speziellen Text. Das waren nämlich Poetikvorlesungen, die Sie in Frankfurt gehalten haben. Und damit haben Sie es tatsächlich auf die Bestsellerliste geschafft. Hätten Sie das gedacht?
Nein, um Gottes Willen.
Ja, weil es ja schon eben was Besonderes, vielleicht muss man auch noch mal sagen, was Poetikvorlesungen eigentlich sind. Das weiß vielleicht auch nicht jeder, der uns zuhört.
Ja, es sind, ehrlich gesagt, ist das selbst auch eine nebulöse Angelegenheit, weil bei der Poetik, es geht darum, dass schreibende Menschen ihre Verfahrensweise offenlegen. Und das kann man so gestalten, dass man ein bisschen Nähkästchenplauderei unterbringt, wie Figuren zu ihren Namen kommen oder welchen Ansatz man hat. Eigentlich das Selbstverhältnis zum Schreiben, aber auch, also eigentlich ist es so eine Wundertüte. Man kann eigentlich alles machen. Man kann natürlich auch die Texte, die einen geprägt haben, zum Thema machen oder eine Genrekunde machen. Eigentlich ist alles erlaubt, was es ehrlich gesagt umso schwieriger macht.
Ich wollte gerade sagen, ich stelle mir das ganz schön schwierig vor, so über die eigene, das eigene Tun, den eigenen Stil oder die eigene Stimme zu erzählen. Und fand es interessant, dass Sie dann über so ein handfestes Material wie diesen Marmorblock da reingehen, den Sie ja auch gar nicht gut finden erstmal. Also es muss offenbar nicht sein, was Sie mögen, damit Sie anfangen, sich damit auseinanderzusetzen.
Genau, beim Marmor ist der Widerstand ziemlich groß und beim Nebel, den ich ja wirklich liebe als meteorologisches Phänomen, da sind wir dann eher bei dem, was ich dann tatsächlich, zu dem ich mich hingezogen fühle. Aber so war das auch ein bisschen mit diesen Frankfurter Poetikvorlesungen. Die sind ja selbst auch wie ein Marmorblock. Also das ist was, eine lange traditionsreiche Reihe, die hat mit Ingeborg Bachmann Ende der 50er Jahre angefangen. Also es ist eine unglaubliche Ahnengalerie der deutschen Geistes- und Literaturgeschichte, in die man sich notgedrungen dort einreiht, wenn man in diesem Hörsaal auftritt. Und insofern passte es auch mit diesem Druck, der damit auch einhergeht, sich einem Material zuzuwenden zum Anfang, das selbst unter enormem Druck gedeiht, nämlich Marmor. Also es dauert ewig 15 bis 20 Millionen Jahre, bis aus Kalkstein Marmor wird, aber das passte schon ganz gut, damit anzufangen.
Aber man muss sich jetzt nicht vorstellen, dass Ihr Text sowas Festes wie Marmor hat. Im Gegenteil, ich fand eher, Sie gehen ja da durch die Kulturgeschichte und lassen sich irgendwie so ein bisschen treiben. Es geht um Sklavenarbeit, es geht auch um Schweine. Das hat mir super gefallen mit diesen Schweinen aus Marmor. Das wirkt so ein bisschen, als würde man Ihnen beim Denken zuschauen, wenn man den Text liest. Wie entsteht sowas? Wie kriegt das eine Form?
Ja, sehen Sie, dann habe ich ja die Poetikvorlesung und die Poetik in diesem Text schon erfüllt, dass Sie halt zumindest eine Ahnung kriegen, wie mein Gehirn funktioniert. Es geht ganz schnell von diesem Marmorerlebnis zu dem Marmor in der Berliner Staatsbibliothek, wo alle meine Bücher entstehen.
Auch das? Also das, was
auch
wir jetzt lesen?
Auch dieses Buch natürlich, das war gar nicht anders denkbar. Und ehrlich gesagt, vorher habe ich den Marmor gar nicht gesehen. Es geht eigentlich darum, auch dieses Verfahren, was man landläufigerweise mit Hölzchen auf Stöckchen bezeichnen können, dem das vorgeführt zu bekommen und trotzdem dem vielleicht auch in der Lektüre zu erliegen. Und das geht natürlich nur, wenn ich selbst so begeistert bin von dem Material, was ich im Steinbruch der Staatsbibliothek zutage fördere. Das ist ja selbst auch eine Art Bruch.
Aber ich habe mir so gedacht, dieses vom Konkreten ausgehend, dann sich zu eben was anderem hintreiben zu lassen. Da sagen Sie ja auch, dass Sie diese Hingabe an so Dinge auch schon als Kind hatten. Aber ich dachte, das ist das nicht auch sowieso was Kindliches, dieses Staunen darüber, wie die Welt gemacht ist?
Unbedingt. Und vielleicht ist die Tragik, dass die akademischen Wissenschaften viel zu ordentlich sind und dieses Staunen, was ein Staunen ist, was noch nicht alles weiß, sondern das Wissen und Einordnen erstmal vertagt. Das ist etwas, was ich in meinen Büchern versuche zu machen und auch so in dem vielleicht dieser Wunsch nach einer Art wilden Wissen, nach einer unordentlich Forschung am ehesten von allen meinen Büchern umgesetzt worden ist.
Und das ist offenbar ja sowas, was Sie auch ausmacht, diese Hingabe, die Besessenheit oder Nerdigkeit, wie Sie selber mal schreiben, dass Sie Ihrem Kind ein Buch Spaß an Hieroglyphen geschenkt haben, ist so ein schönes Bild dafür. Und Sie sagen auch, die ganze Familie macht sich im Prinzip so ein bisschen darüber lustig, aber das schreckt Sie nicht davon ab, sich immer wieder in solche Sachen zu verbeißen.
Nein, ich meine, es ist nun mal echt. Also ich sitze dann da und finde lauter Dinge, zum Beispiel Dissertationen über die Haustierwerdung des Schweins in der Antike. Und dann geht es seitenlang nur darum, um die Frage, ob die antiken Schweine jetzt Schlappohren hatten oder nicht oder geringelte Schwänze oder nicht. Und ich bin ehrlich gesagt begeistert, dass es Menschen gibt, die sich diesen Detailfragen des Universums widmen.
Denken Sie manchmal drüber nach, denn bei so einer Poetikvorlesung sieht man ja die Zuhörer, aber fragen Sie sich auch manchmal, wer eigentlich Ihre Bücher liest, also wer eine ähnliche Nerdigkeit vielleicht mitbringen muss, um Spaß an so einem Text zu haben?
Nun wusste ich, dass in Frankfurt, dass das ein bestimmtes Bildungsbürgertum ist, was dort auftritt, aber es war von vornherein klar, dass ich nicht nur für diesen Moment in Frankfurt das schreibe, sondern dass ich möchte, dass ein Buch daraus wird, weil ganz ehrlich, Vorträge genieße ich sehr, aber noch mehr genieße ich es, irgendwann ein Buch zu haben, was ich ins Regal stellen kann und verschenken kann und auch immer wieder zur Hand nehmen kann.
Und der zweite Teil, muss man sagen, erzählt auch von seiner Vortragsreise nach Mexiko, wo alles schief geht. Dann der dritte, eben dieser Nebeltext, der ist fast wie so ein Mosaik, finde ich. Mhm. Also man kann ihren Text auch gar nicht richtig einordnen. Man sagt zwar jetzt gut, das ist eine Poetikvorlesung, aber ich hatte trotzdem den Eindruck, das lässt sich nicht wirklich kategorisieren. Wie geht's Ihnen damit? Was ist das für Sie selbst, was Sie da eigentlich machen?
Naja, ich sag mal, es ist ein Buch. Und okay. Es ist ein Buch, das versucht, eine gewisse Welthaltigkeit zu behaupten und zu verteidigen und zu entwerfen. Und man kann sagen, am Anfang geht es sehr um Fantasien des Reinen, die nämlich mit weißem Marmor immer wieder verbunden sind und auch mit Geschlechterfragen und Künstlermythen, die dort zur Sprache kommen. Und beim zweiten zum Beispiel geht es dann gleich ganz wichtig um Vermischungen, Bastardisierung, Alchemie. Mexiko bietet sich da ja an. Und auch die eigene Verdoppelung, die immer passiert, wenn man vor Publikum spricht, die dort eben auch das Thema ist oder auch die Frage des Theaters. Und das erste ist ein Essay, das zweite ist eine Erzählung, kann man ganz literaturwissenschaftlich sagen. Und das dritte ist eigentlich ein komponierter Zettelkasten. Also der Nebel, der darf ja nichts, der muss ja selbst was Nebulöses, Fragmentarisches haben. Und das war interessanterweise der am schwierigsten zu schreibende Text.
Jetzt geht es ja in Ihrem Buch auch ganz konkret um die Zukunft des Buches. Also Sie, jemand, der so ein Aficionado für tolle Bücher ist, macht sich da Gedanken, wie soll das eigentlich weitergehen? Und ich habe jetzt erlebt, wenn ich mit Ihrem Buch irgendwo war, um das zu lesen, mich vorzubereiten, dass immer alle total begeistert. Oh ja, die finde ich auch ganz toll. Und Sie machen ja wirklich exzentrische Dinge, abgelegene Inseln, ein Verzeichnis der Verluste, jetzt dieses Buch. Was denken Sie, warum trotz der allgemeinen Buchkrise und Leseunlust solche Bücher dann doch irgendwie funktionieren?
Also erstmal glaube ich tatsächlich, dass das, was wir als die Ränder oder das Abgelegene empfinden, dass das oftmals ins Zentrum wirklich führt. Also es sind so wie die interessantesten Fußnoten von langweiligen Dissertationen. Ich glaube tatsächlich, dass in dem, wo man was eher übersehen wird, auch die Aufgabe der Literatur zu finden ist, die sich eben abseits des Mainstreams abspielen sollte. Zumindest ist das mein Anspruch. Und vielleicht, was die Gestaltgebung meiner Bücher angeht, ich glaube, dass sich schon transportiert, dass es für mich da keine Trennung gibt. Also ich habe bis wirklich die Druckerei Druck macht und sagt, jetzt brauchen wir aber das PDF, damit wir es drucken können. Bis zuletzt fummle ich an diesem Text herum, schaue, wie sich der Blocksatz noch schöner laufen lässt und ob ich noch mal eine Abbildung austausche. Also ich glaube, dass diese Liebe zum Gegenstand, die eben sich in dem Gegenstand Buch, aber auch in dem Gegenstand des Inhalts immer wieder mitteilt, dass das etwas ist, was doch etwas Zwingendes, also ich kann es leider nur mit so Superlativen, weil es für mich ja auch was Zwingendes hat, dass sich das dann vielleicht doch überträgt.
Und machen Sie sich eigentlich Sorgen, Stichwort KI, da machen ja zum Beispiel viele Illustratoren, die ich kenne, haben Sorge, dass sie gar keine Umschläge mehr gestalten dürfen, weil es natürlich viel billiger ist, das mit KI zu machen. Vieles wird schon im Buchmarkt übernommen aus Kostengründen. Macht Ihnen das Angst?
Angst und Sorge sind vielleicht gar nicht die richtigen Begriffe. Das ist eine Realität, die ich als Herausgeberin der Naturkunde natürlich auch erlebe. Wir haben einen Illustrator, mit dem wir da wunderbar zusammenarbeiten, Falk Nordmann, und dem tatsächlich, da merkt man, die Auftragslage hat sich enorm verändert. Ich kenne aber auch viele Übersetzerinnen, Übersetzer, die halt die Proben nicht mehr kriegen, die sie früher haben. Also der Wandel ist im Gange, und Wandel ist, glaube ich, wie beim Klimawandel auch nicht das richtige Wort, und Krise hat dann immer was viel zu Akutes. Das Buch wird nicht aussterben, aber die Industrie, so wie wir sie kennengelernt haben, hat sich natürlich, ist dabei, sich wahnsinnig zu verändern, und natürlich ist das Buch als Medium auch nicht mehr hat auch nicht mehr dieses Alleinstellungsmerkmal. Es ist heftig konkurriert, die Aufmerksamkeit. Um die wird heftig konkurriert.
Umso mehr freuen wir uns über so ein tolles Buch wie Ihres, Judith Schalansky. Vielen Dank, dass Sie hier waren. Danke für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur.
Vielen Dank.
Und das neue Buch von Judith Schalansky ist unter dem Titel Marmor, Quecksilber, Nebel, woraus die Welt gemacht ist, erschienen. Und zwar beim Suhrkamp Verlag. Eine Autorin, die seit Jahren schreibt, aber nie veröffentlicht hat, das klingt ungewöhnlich. Die Kanadierin Jess Gibson hat es bisher so gehalten. Sie ist Kunsthistorikerin, hat über deutsche Kunst promoviert und jetzt erscheint ihr literarisches Debüt in deutscher Übersetzung. Es ist ein Erzählungenband, ein gutes Gespür heißt das Buch. Tobias Wenzel hat Jess Gibson schon Anfang des Jahres in New York getroffen und erst am Ende des Interviews durch einen Zufall herausgefunden, wessen Tochter Jess Gibson eigentlich ist.
Mein Wortschatz ist super klein geworden in den letzten 20 Jahren.
Ihr Gesicht erinnert mich an jemanden, denke ich, als Jess Gibson das erzählt, auf dem zugeschneiten Hügel des Fort Greene Park in Brooklyn Ende Januar. Ihren Kaffeebecher nutzt sie als Handwärmer, aber Kälte fürchtet sie, die Kanadierin, nicht. Im Park erinnert sie sich, wie sie 2006 von Berlin in dieses New Yorker Viertel zog und sich zum ersten Mal in den USA heimisch fühlte.
Ich hatte nie eine romantische Idee von Amerika oder New York. Ich habe nicht erwartet, etwas schön hier zu finden.
Deshalb hat sie dieses Viertel und diesen Park, in dem sie damals oft mit ihrem kleinen Sohn war, als Ort für unser Gespräch ausgesucht. Das erste Interview zu ihrem Schreiben. Und dann gleich auf Deutsch.
Das ist schön, weil ich kann nicht so gut auf Deutsch lügen. In eine andere Sprache, was nicht meine Muttersprache ist. Ich kann normalerweise nur die Wahrheit sagen. Und so auf Deutsch und vielleicht auf Englisch bin ich nicht so offen.
Lug und Betrug, Täuschung und Fehldeutung sind das Leitmotiv in Jess Gibsons raffiniertem literarischen Debüt, dem Erzählungsband »Ein gutes Gespür«. In der bestechenden Titelgeschichte beweist eine Kunstexpertin zwar ein feines Gespür für die Echtheit von Gemälden, aber nicht für Menschen.
Ich habe Kunstgeschichte studiert. Ich habe mich immer gefragt, was ist da, das ich sehe und wie verstehe ich, was ich sehe vor mir? Ist das Wahrheit oder nicht?
In einer anderen Erzählung erkennt eine Malerin viel zu spät, dass ihr Mann auf ihre Kosten seinen eigenen künstlerischen Durchbruch geschafft hat. In einer weiteren Geschichte ahnt ein untreuer Mann nicht, dass ihn seine Frau durchschaut, bis sie bei der Jagd nicht auf Fasane, sondern auf ihn zielt. Die Erzählungen spielen in unterschiedlichen Ländern, auch weil Gibsons Eltern aus beruflichen Gründen mit ihrer Tochter an vielen Orten gelebt haben. Waren ihre Eltern Diplomaten?
Nein, die waren beide Schriftsteller. Und wir waren in Berlin 1984, weil meine Mutter hat ein DAAD-Künstlerstipendium bekommen.
War das nicht? Ich traue mich immer noch nicht, den Namen auszusprechen. Stattdessen reden wir über das Übernatürliche in Gibsons Erzählungen.
Ich habe als Kind in einem Haus, wo es gespukt hat, gewohnt. Also ich habe in meiner Familie diese Geschichte von übernatürlichen Sachen und ich habe keine Erklärung dafür.
Etwa dafür, dass Sie und Ihr Vater im Haus gespenstische Geräusche wie Schritte gehört haben und spätere Bewohner meinten, einen weiblichen Geist im blauen Kleid zu sehen. In der grandios komponierten Erzählung Schädlingsbekämpfung behauptet eine Frau namens Caroline, Kontakt zu Geistern zu haben und überhaupt übersinnliche Fähigkeiten. Sie sagt ihrem Chef, der sich gerade für seine Geliebte schick macht, seine Frau komme wegen einer abgesagten Sitzung früher nach Hause.
»Hat sie angerufen?« fragte er enttäuscht. »Nein.« »Wie kommen Sie dann darauf?« fragte er. Dann fügte er augenzwinkernd hinzu, »Sie sind ein Witzbold.« Er dachte, Caroline hätte sich einen indiskreten Scherz erlaubt, aber die Sitzung war tatsächlich abgesagt worden. Die Ehefrau kam früher nach Hause und fand ihn über die Kücheninsel gebeugt vor, wo er sich mit einem ihrer französischen Olivenholzlöffel den Hintern versohlen ließ.
Ein graues Eichhörnchen huscht an uns vorbei, während wir den Parkhügel in Brooklyn wieder hinuntergehen, um uns zu verabschieden.
In Kanada haben wir rote Eichhörnchen, wo meine Mutter aufgewachsen ist im Wald. Also mein Großvater war ein Wissenschaftler und hat Insekten in Nord-Ontario und Quebec studiert.
Dieselbe Geschichte, sage ich, habe mir Margaret Atwood über ihren Vater erzählt.
Das ist meine Mutter.
Also doch, Jess Gibson ist Margaret Atwoods Tochter. Deshalb, erzählt sie, habe sie lange gezögert, ihre eigenen Texte zu veröffentlichen. Bleibt eine Frage, wie hat Margaret Atwood auf das literarische Debüt ihrer Tochter reagiert?
Was man will von Eltern ist nur eine sehr gute Geschichte, Kind. Und das ist genau, was meine Mutter gemacht hat. Sie hat nicht gesagt, ah, du brauchst noch ein Komma hier. Und sie hat nur gesagt, ich finde das sehr schön.
Jess Gibson. Tobias Wenzel hat mit ihr über ihren Debüterzählband Ein gutes Gespür gesprochen. Das Buch hat Eva Bonnet aus dem amerikanischen Englisch übersetzt. Es erscheint nächste Woche bei Blessing, hat 208 Seiten und kostet 22 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Die amerikanische Kleinfamilie in der etwas öden Vorstadt, das ist ja ein fixer Topos in Filmen, Serien und natürlich auch in der Literatur. Madeleine Cash, Jahrgang 1996, ist aber offenbar doch nochmal ein anderer Blick darauf gelungen, denn ihr Debütroman, der ist von Lesern und Kritik in den USA und in Großbritannien gefeiert worden. Und auch jetzt die deutsche Ausgabe ist sofort auf unserer Bestsellerliste gelandet. Simon Sahner hat das Buch gelesen und weiß, woran das liegen könnte. Herr Sahner, um was für eine Familie geht es in diesem Buch?
Ja, guten Morgen. In Verlorene Schäfchen geht es um eine klassische Vorstadtfamilie in den USA. Und ich habe die ganze Zeit eigentlich an die Simpsons gedacht, also an die eigentlich berühmteste Fernsehfamilie der USA, weil die Familie Flynn, um die es in diesem Roman geht, ganz ähnlich aufgestellt ist. Also da gibt es den Vater, den Bud Flynn, der war mal in einer Rockband und ist jetzt Buchhalter in einem großen Unternehmen, weil er Verantwortung für eine Familie hat. Er hat nämlich mit seiner Frau Catherine 3 Töchter und Catherine ist etwas frustriert von diesem langweiligen Leben. Ihr Ehemann ist nicht mehr der Mann, den sie mal geheiratet hat und sie hat 3 Kinder, um die sie sich kümmern muss und so weiter. Und die 3 Töchter, Abigail, Louise und Harper, sind eigentlich so im besten Teenageralter zwischen 12 und 17 Jahren und haben ihre ganz typischen Teenager-Innenprobleme von Liebeskummer, rebellischen Gedanken, Verschwörungstheorien, die sie irgendwie aufschnappen. Und es ist beeindruckend, wie schnell man in dieser Vorstadtwelt drin ist, die man so aus amerikanischen Serien und Filmen kennt. Wie gesagt, die Simpsons, es gibt auch hier eine Kneipe, die üblichen Geschäfte, ein großes Unternehmen, das überall die Finger drin hat, eine Kirche und so weiter. Und wenn man noch andere Beispiele haben will, könnte man vielleicht noch die Serie Malcolm mittendrin nennen. Da gibt es eine ähnliche Familie. Oder wenn man in die Filmwelt gehen will, die Familie aus dem Film American Beauty. Also man ist hier in bekannten Gefilden sozusagen.
Aber wie schafft diese Madeleine Cash das dann, aus diesen bekannten Gefilden was zu machen, was man dann doch nochmal gern lesen will, also was Eigenes?
Ja, das ist so ein bisschen das Faszinierende an diesem Roman. Also diese Figuren sind auf der Oberfläche eigentlich alle Klischees, aber sie überdreht diese Klischees eigentlich so weit, dass es am Ende irgendwann keine mehr sind. Also zum Beispiel Catherine, die Mutter dieser Familie, die schlägt ihrem Ehemann dann irgendwann eine offene Ehe vor, weil sie eigentlich mit dem Nachbarn eine Affäre beginnen will. Und dieser Nachbar stellt sich dann irgendwie als die Karikatur eines Vorstadtsonderlings heraus, der im Keller seltsame Dinge tut. Und sie sieht dann von dieser Affäre ab und geht dann schließlich eine Beziehung mit einer Handwerkerin ein. Und die mittlere Tochter Louise wird im Internet von einer Internetbekanntschaft angestiftet, einen Terroranschlag auf einen Schönheitswettbewerb der inneren Werte an der örtlichen Highschool zu verüben. Sie macht das dann nicht, aber sie wird dazu angestiftet. Und so hat jede Figur so ihre absurden Ecken und Kanten, wodurch dann dieses Klischee auch schon wieder überschritten wird und an sich eigentlich ganz spannend wird als Figur.
Also tolle Figuren, das habe ich jetzt rausgehört, aber das macht ja noch keinen Roman aus. Was erleben die denn miteinander? Ja. Also gibt es auch so eine Art Geschichte?
Ja, das ist so ein bisschen das Ding. Also natürlich haben diese ganzen Figuren unter sich Szenen, weil sie miteinander interagieren und das sind auch immer sehr amüsante und lustige Momente. Aber wie Sie sagen, das Ganze gibt so noch keinen Roman und deswegen hat die Autorin sozusagen eine Art Handlungsgerüst da außen rum gebaut und zwar deckt die jüngste Tochter eine Verschwörung auf, in die der lokale Tech-Milliardär verwickelt ist und irgendwann wird da die ganze Familie hineingezogen und sie klären sozusagen dieses dahinterstehende Verbrechen dann auch auf. Man hat ein bisschen das Gefühl, dass die Autorin sozusagen eben noch eine Handlung brauchte, um ihre ganzen wirklich tollen Ideen und Figuren so in einen Roman zu verpacken. Und das ist so ein bisschen die einzige Schwäche an diesem Roman, weil diese Handlung doch sehr zurücktritt vor diesen ganzen Figuren und Ideen, die da außenrum gesponnen sind.
Also würde ich mal vermuten, dass eben das Humorvolle an diesem Buch das Besondere ist. Und hat die Übersetzung das denn auch gut eingefangen?
Ja, auf jeden Fall. Also der Roman lebt von diesen absurd komischen Einfällen der Autorin und ganz einfach kurz als Beispiel, der Einstieg in den Roman ist die Beschreibung einer Mückenplage in der Kirche, die sich sogar im Text abzeichnet, im Sprachbild. Wie genau das ist, ist jetzt schwer zu erklären, aber die Übersetzerin Sophie Zeitz hat es geschafft, sogar diese sprachlichen Eigenheiten und so wunderbare Sätze wie als Rockstar war Bud Flynn gescheitert, er durfte nicht auch noch als Buchhalter scheitern, dann auch ins Deutsche zu übertragen. Und Sophie Zeitz ist das auch schon bei anderen englischen Romanen sehr gut gelungen und es gelingt auch hier wieder, sodass man wirklich sagen muss, dass dieser Text auch in der deutschen Übersetzung wirklich ein großer Genuss ist.
Simon Sahner über den Debütroman von Madeleine Cash, Verlorene Schäfchen, aus dem Englischen übersetzt von Sophie Zeitz, erschienen beim Penguin Verlag für 24 Euro.
Straßenkritik.
Ich bin die Easy Tunic. Wir sind heute nach Schrobenhausen gekommen und natürlich darf der Besuch in der Buchhandlung hier nicht fehlen. Meine Lieblingsautorin ist die Alex Bär. Vor kurzem erschien der neueste Band von Felix Blum, Mord an der Spree. Ganz tolle Autorin aus Wien, wunderbar spannender historischer Kriminalroman. Im 19. Jahrhundert spielt er. Ich will gar nicht zu sehr spoilern für die, die es noch nicht gelesen haben. Es ist der dritte Band in der Reihe. Da geht es um einen Ex-Häftling mit Namen Felix Blum, der zusammen mit einer für damals untypische Verhältnisse einer Frau im Rahmen eines Privatermittler-Duos Morde in Berlin Ende des 19. Jahrhunderts aufklärt. Sehr, sehr spannend.
Easy Tunic liest also in Schrobenhausen den Roman Felix Blom. Mord an der Spree von Alex Bär. Erschienen ist das Buch im Limes Verlag und die Paperback-Ausgabe kostet 18 Euro. Literatur im Fernsehen tagelang live vorlesen und anschließend wird diskutiert von einer Jury vor laufenden Kameras über das gerade Gehörte. Das ist das Wettlesen um den Ingeborg-Bachmann-Preis. Und dieses Jahr findet der zum 50. Mal statt Ende Juni. Und gerade haben die Juroren auch bekannt gegeben, wer diesmal dabei sein darf. Und da ist gleich meine Kollegin Wiebke Poromka aus unserer Literaturredaktion zu uns gekommen. 14 Autorinnen und Autoren aus Deutschland, der Schweiz und Österreich sind das. Wie findest du denn die Liste?
Du, ich finde diese Liste richtig gut und meine Vorfreude auf diesen 50. Wettbewerb, die ist jetzt nochmal gestiegen und übrigens auch meine Erwartungen. Ich kann ja mal ein paar Namen nennen. Da ist beispielsweise Magdalena Schrefel nominiert. Das ist eine Autorin, die jetzt im Januar einen ganz ungewöhnlichen Klimaroman veröffentlicht hat. Bisher kannte man von ihr Theaterstücke, auch einen Erzählband, Hörspiele und bei ihr geht es immer darum, wie gehen wir mit Verlusten um? Was ist überhaupt ein Verlust und was kann Kunst in so einer Verlusterfahrung eben zum Beispiel jetzt auch angesichts dieser Klimakatastrophe noch bewirken? Und Lena Schette ist nominiert und man muss jetzt nicht gleich sagen, oder ist auf jeden Fall eingeladen, nominiert ist es ja noch gar nicht so richtig. Lena Schette, da muss man nicht gleich Hans Fallada herbeizitieren und seine sozialkritischen Romane, aber die hat mit Das Schwarz an den Händen meines Vaters einen Roman über Alkoholismus geschrieben, ganz klar, ganz prägnant, ganz eindrücklich und so ganz und gar unpathetisch. Und auf wen ich mich sehr, sehr freue, das ist Ozan Zachariakis Kinkelitsch. Der hat mit Hundesohn im vergangenen Jahr wirklich ein großartiges Romandebüt geschrieben, auch überall gefeiert, in den Feuilletons, auch mit Preisen bedacht. Und man merkt diesem Roman an, dass Cass Kinkelitsch auf der einen Seite als Lyriker arbeitet und denkt und auf der anderen Seite als Politikwissenschaftler. Der erzählt in Hundesohn die Geschichte eines schwulen Muslim in Berlin, der Sexualität und Glauben vereinen will und natürlich auch mit verschiedenen Diskriminierungserfahrungen umgehen muss. Also wenn der nicht einen der Preise gewinnt, dann würde ich mich wirklich sehr wundern.
Aber das sind also bekannte Namen im Literaturbetrieb. Aber doch welche, die jetzt, sagen wir mal, einen Debütroman schon vorgelegt haben, aber nicht jetzt irgendwie schon ein Riesenwerk und schon seit Jahrzehnten bekannt sind.
Ja, das stimmt. Das sind Autorinnen und Autoren, die vergleichsweise am Anfang stehen. Aber man muss ja auch sagen, Klagenfurt ist ja auch ein Risiko für einen Schriftsteller, für eine Schriftstellerin. Da wird ja nicht nur vor Publikum und vor einer Jury gelesen, die dann auch vor dem Publikum und im Fernsehen diskutiert, sondern in den vergangenen Jahren hat sich auch ja so eine Co-Jury in den sozialen Medien gebildet, die dann auch alle richten und ihre Meinung haben über die Texte, die da vorgetragen werden. Und man muss sich als Autorin, als Autor natürlich schon fragen, was kann ich gewinnen, was kann ich aber auch verlieren. Und bei etablierteren Autorinnen und Autoren fällt diese Rechnung in der Regel wahrscheinlich etwas anders aus, als bei welchen, die noch nicht so im Rampenlicht stehen bislang.
Ich habe auch noch mal überlegt. Wir waren ja auch schon öfter zusammen dort. Mhm. Der letzte richtig große Name war so ein bisschen Helga Schubert, oder? Die da irgendwie den Preis dann auch gewonnen hat mit über 80. Das war doch so sensationell, dass jemand tatsächlich einen bekannten Namen hat und auch irgendwie was Außergewöhnliches, nämlich dieses Alter mitbringt.
Das war wirklich was ganz Besonderes, wobei man sagen muss, dass ja Helga Schubert zu dem Zeitpunkt, als sie dort gelesen hat, das war im Jahr 2020, gar nicht so einen großen Namen mehr hatte. Das ist eine Autorin, die als Schriftstellerin und Psychologin in der DDR gearbeitet hat, so im Umfeld von Christa Wolf, aber die jahrelang nicht mehr veröffentlicht hatte und jedenfalls so im westdeutschen Wahrnehmungsbereich eigentlich gar nicht so bekannt war. Und das hat sich dann tatsächlich schlagartig geändert mit ihrem Auftritt da in Klagenfurt. Und das ist ja überhaupt so eine ganz interessante Autorin, weil die 1980 schon mal eingeladen war, nach Klagenfurt. Damals haben ihr aber die DDR-Behörden die Ausreise verweigert mit der Begründung, es gäbe keine gesamtdeutsche Literatur. Das heißt, man sieht, Klagenfurt ist auch immer so ein bisschen vielleicht so ein Lackmustest für eine gesellschaftspolitische Gemengelage. Und schönerweise hält ja Helga Schubert in diesem Jahr diese traditionelle Eröffnungsrede zum Bachmann-Preis.
Aber da werden wir sie also wiedersehen. Mhm. Und man muss ja sagen, das Besondere an diesem Ereignis würde ja letztlich auch ohne prominente Autoren funktionieren. Nämlich das ist ja eher dass Juroren live über Literatur sprechen, dass überhaupt der Literatur so eine Bühne gegeben wird, nicht?
Ja, und ich finde ja immer, dass tatsächlich man da etwas lernen kann, im besten Falle, wenn diese Jury-Diskussion gut funktioniert, darüber, wie Literaturkritik funktioniert, aber auch, wie man gesellschaftspolitische Debatten führen kann. Die schwenken ja bei uns oft auch um, jetzt so auf der gesellschaftspolitischen öffentlichen Bühne in so ein Für und Wider, in Unversöhnlichkeit. Und Kritik bedeutet aber ja eigentlich und Debatte, dass man sich erst einmal anschaut, wie ist in diesem Fall ein Text gemacht, mit welchen Mitteln, mit welchen Inhalten arbeitet er. Und das auch vermitteln zu können und auch in einem zweiten Schritt die Argumente der anderen in gleicher Weise oder in ähnlicher Weise erstmal strukturell und inhaltlich nachvollziehen zu können und eben auch als eine andere Meinung stehen lassen zu können. Aber weißt du, ich habe noch, weil wir jetzt gerade darüber sprachen, sind die Autoren so jünger geworden und war das vielleicht früher anders? Ich habe mir jetzt nochmal so ein bisschen die vergangenen Jahrgänge angeguckt und bin dann beispielsweise beim Jahr 1999 hängen geblieben und habe gedacht, oh, Peter Stamm, Theresia Mora, Monika Helfer, also wirklich gewichtige Autorinnen und Autoren haben in Klagenfurt gelesen. Und dann habe ich gedacht, man darf sich aber auch nicht selbst täuschen, weil zu dem Zeitpunkt, als Theresia Mora da gelesen hat, die jetzt Büchnerpreisträgerin unter anderem ist, da hatte sie gerade ihren ersten Erzählband veröffentlicht. Und Peter Stamm, der eben jetzt einer der, nicht nur der wichtigste oder einer der wichtigsten Schriftsteller der Schweiz ist und auch in Deutschland natürlich sehr bekannt und beliebt, der hatte da gerade seinen ersten erfolgreichen Roman mit Agnes veröffentlicht. Also im Grunde könnte man sagen, jedenfalls auf dem Papier, ist das ungefähr so eine biografische Literatur, biografische Gemengelage, wie wir sie auch in diesem Jahr haben.
Also kann auch ein Sprungbrett sein. Und liegt denn in diesem Jubiläumsjahr jetzt, außer dass wir da auch viele tolle Sondersendungen von Klagenfurt machen, noch irgendwas Besonderes an?
Ich glaube, das Prinzip von Klagenfurt ist, dass es ein festes Gerüst gibt und ganz feste Regeln, die jedes Jahr wieder da sind und dass sich innerhalb dieses Gerüsts etwas entfaltet. Also es gibt wieder 3 Lesungstage, wieder 14 nominierte Autorinnen, eingeladene, ich sage immer nominierte, eingeladene Autorinnen und Autoren. Und was so ein bisschen anders sein soll, habe ich schon gehört, ist die Eröffnungsveranstaltung. Die wird sonst nur im Internet gestreamt. Die wird jetzt so ein bisschen an die Geflogenheiten von Dreisat oder das Sendekonzept von Dreisat angepasst. Das ist etwas gestraffter. Aber du hast es gerade schon gesagt, das Besondere ist natürlich in diesem Jahr, dass wir nicht nur wie üblich Sondersendungen von dort senden, sondern noch eine ganz, ganz große Sondersendung am Samstagabend, 2 Stunden lang, und da haben wir ja den bescheidenen Titel gegeben, das Beste aus 50 Jahren Bachmann-Preis, und weil wir sie zusammen moderieren, kannst du ja, wenn du magst, noch was dazu verraten, was wir uns da überlegt haben.
Ja, wir haben uns halt überlegt, dass wir vielleicht Menschen einladen, die selbst schon mal teilgenommen haben, die auch Preise gewonnen haben und die vielleicht so eine Art Patenschaft für Texte, die da präsentiert wurden, übernehmen und so eben gemeinsam ins Gespräch kommen. Und ich hoffe, dass das irgendwie produktiv wird. Sieht ja ganz gut aus. Also ich freue mich jedenfalls.
Ich freue mich auch darauf, und ich glaube auch, dass man dann nochmal an ein paar Texte oder spektakuläre Szenen, spektakulär geht es ja in Klagenfurt auch immer wieder zu, erinnert wird, die man jetzt vielleicht gar nicht mehr so im Gedächtnis hatte.
Auf jeden Fall. Also Wiebke Poromka, erstmal vielen Dank, und wir mehr dazu würden wir dann sagen, mal spätestens direkt aus Klagenfurt. Da geht es ja los am 24. Juni, wie gesagt, mit der traditionellen Klagenfurter Rede zur Literatur, und ab dem Morgen drauf am 25. wird dann ab 10 Uhr um die Wette gelesen.